Ja, und jetzt haben wir ein Thema, da geht es um ein Gefühl beim Planen, beim Bauen. Was tut man, damit man sich in Räumen wirklich wohlfühlt? Wie kann man schadstofffrei bauen? Und da darf ich begrüßen den Karl Kukowetz, denn er ist mein Partner im Baubiologischen Bauberatungszentrum BBM Graz. Ja, und den Herrn Baumeister, Diplom-Ingenieur Josef Bartl. Ist in der Steiermark ist die Firma Bartl sicher vielen bekannt. Es ist einer der ganz großen Baumeisterbetriebe, das noch Familienunternehmen ist, und die Jugend ist schon am Ball. Der Senior, der uns heute hier besucht, graue Haare, graue Eminenz, ist immer noch in der Beratung tätig, und er ist sehr, sehr affin für baubiologische Werte und Inhalte. Und ich möchte mal den Karl bitten, dass er mal beginnt einzuleiten und dann den Herrn Bartl heraufbittet.
Ja, meine Damen und Herren, der heutige Tag bringt viele interessante Vorträge. Schauen Sie bitte in unser Programm, auf dem Sie entweder sitzen oder schon in der Hand haben. Wir haben hier alles auch auf der Wand angespielt. Wir haben heute die große Freude, auch einen Vertreter des Roten Ziegels begrüßen zu dürfen, eben unseren Herrn Diplom-Ingenieur Baumeister Bartl. Er kommt gerade herauf. Er ist ein Mann des Handwerks, er ist ein gestandener Baumeister, und er wird uns einiges erzählen über das gesunde Bauen, Arbeiten und Wohnen. Grüß Gott, Herr Baumeister.
Grüß Gott, ich möchte dich herzlich begrüßen hier. Es freut mich, dass ich eingeladen worden bin. Ich habe also ca. 40 Jahre Baufirma aufgebaut, bin jetzt also im Ausscheiden. Die Baufirma gibt es, wird weitergeführt von unseren nachfolgenden Söhnen. Und ich kann sagen, dass wir ungefähr im Jahr bis zu 40 Einfamilienhäuser bauen und weit über 100 Wohnungen für Genossenschaften und für Bauträger errichten. Das heißt, wir werden immer wieder damit konfrontiert, mit den Kosten, mit den Details und auch mit der Umsetzung am Bau und die handwerkliche, handwerksgerechte Umsetzung am Bau. Meine Ausbildung als Architekt und Baumeister kann ich jetzt, nachdem ich also nicht mehr im operativen Geschäft tätig bin, wieder aufnehmen, und kann, und es ist mir wichtig, auch den baubiologischen Ansatz im Bauen irgendwie ins Auge zu fassen. Das heißt, die Baubiologie, dieses Wort Baubiologie, oder die Baubiologie ist in den 60er Jahren, 1960 ungefähr, aufgekommen. In Deutschland, in Rosenheim, wird das wissenschaftlich schon betrieben. Auf der TU in Zürich gibt es auch schon einen Lehrstuhl. Und wir hier in Österreich und auch in Graz beschäftigen sich auch wissenschaftlich und auf den Hochschulen immer mehr mit dem Thema der Baubiologie. Grundsätzlich ist es so, dass sich ein jeder von uns, der sich mit dem Bauen in gesunder Form und beschäftigt, sich Baubiologe nennen kann oder auch ein Baubiologe ist. Ich sage so, dass man also jeder, also das Bauen soll menschengerecht sein, soll auf das menschliche Maß Rücksicht nehmen und soll so vonstatten gehen, dass man auch, dass man nicht nur die Gesundheit selber großartig in den Mittelpunkt stellt, was natürlich selbstverständlich ist, sondern dass man auch berücksichtigt, wie werden die Baustoffe hergestellt, wo werden sie hergestellt, wie sind die Zufahrtswege zu verschiedenen Baustellen, was ist die Frage ist zu beantworten, welche Anforderungen werden an Bauteile gestellt, und in der heutigen Zeit gibt es so immer jährlich Hunderte und Tausende neue Entwicklungen, Baustoffe, die auf den Markt drängen und die also von Lobbyisten und von der Werbe, von Werbeagenturen vertreten und vertrieben werden, was auch deren Aufgabe ist. Und ich meine halt, dass der Häuselbauer oder der, der sich mit den Bauern ernsthaft beschäftigt, mit diesen Informationen überfordert ist. Mein Zugang zu diesen Dingen ist folgender, dass man sich wieder etwas mehr besinnt auf herkömmliche Baustoffe. Wenn man hier den Lehm hernimmt, kann man sagen, dass die Menschheit schon seit Menschengedenken 5.000, 6.000 Jahre zurück schon in Lehmhütten gehaust hat, sich später dann Lehmhäuser gebaut hat, in weiterer Folge den Lehm gebrannt hat, dann ist man zum Ziegel gekommen und die Geschichte über den Ziegel, der von den Griechen über die Römer bis zu uns heraufreicht, hat bis heute noch immer seine Berechtigung und auch einen gewissen Anspruch auf Wertschätzung. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen später gekommen, aber mit den Parkplätzen da, bis nach der Thema war, ist mir die Luft ausgegangen.
Danke. Ja, das ist ja sehr schön, dass Sie den geschichtlichen Zusammenhang vom Bauen uns erklärt haben. Wenn ich Sie jetzt frage, in Ihrer aktiven Zeit, in Ihren Beratungstätigkeiten mit den Bauwerbern und Bauwerberinnen, welche Bauform haben Sie da angepriesen, beziehungsweise auf was haben Sie da besonders Rücksicht genommen bei der Auswahl und auch bei der Erstellung eines Planes für eine Familie mit zwei oder drei Kindern?
Hier ist es immer zu berücksichtigen, welche Ansprüche stellt jemand an dieses Haus. Das Erste, wenn jemand auf die Welt kommt, hat er nichts an, das ist nackt. Das Zweite, er kriegt einmal ein Hemd, er kriegt einmal einen Rock. Und in weiterer Folge kleidet sich ein Mensch halt mit seinem Haus auch ein. Das heißt, welche Ansprüche stellt jemand an sein Haus? Hier gibt es also, sage ich mal, den Wirtschaftlichkeitstyp, der schaut, wie kann ich am günstigsten zu meinem Haus kommen. Den Sicherheitstypen, wie baue ich mein Haus, dass ich möglichst abgesichert bin, dass ich die Kreditraten zahlen kann, dass ich auch mit meinen Nachbarn gut auskomme. Und dann gibt es halt den Prestigetypen, der halt sagt, schaut her, was ich in meinem Leben geleistet habe. Ich kann mir ein Haus leisten, das also etwas anderes darstellt als die üblichen Häuser, die ich meinen Freunden oder Kollegenkreis finde. Daher kann man jetzt nicht sagen, welchen Typ hat man immer entworfen. Wenn ich also sage, was ist der wirtschaftliche Aspekt bei einem Wohnhaus, dann kommt es darauf an, wie schaut einmal der Bauplatz aus, wie ist die Ausrichtung des Bauplatzes in Bezug auf die Himmelsrichtung. Heute geht man auch schon so weit, dass man auch Radioästheten beschäftigt, die unter Umständen einen Bauplatz auch ausmuten und sagen, wo da oder dort Störzonen sein können. Das Problem ist, die Bauplätze werden immer kleiner, also kann man auf solche Störzonen oft nur sehr schwer oder oft fast gar nicht Rücksicht nehmen. Wenn man sich das leisten kann, soll man aber darauf Rücksicht nehmen. Denn früher haben sich zum Beispiel die Häuser so entwickelt, dass ein Bauernhaus dort errichtet wurde, wo sich zuerst die Schafe oder die Viecher wohlgefühlt haben, sich dort platziert haben. Dann hat man dort, wo die Viecher immer gleich sind, einen Stall darüber gebaut und daneben hat man sich das Wohnhaus errichtet.
Also den Viechern ist es besser gegangen als den Menschen?
Ja, die Viecher haben viel mehr Gespür gehabt auf diese radioästhetischen Störzonen als der Mensch selber. Und heute geht man aber wieder darauf zurück, kommt man wieder darauf zurück, und das möchte ich auch hier erwähnen. Wenn man die Möglichkeit hat, werden auch oftmals Radioästheten beschäftigt, die auch einen Bauplatz ausmuten. Und wenn man das dann alles berücksichtigt, dann kommt es darauf an, wie schaut eine Grundrisslösung aus. Hier ist es so, dass die Wohnformen sich verändern. Eine Familie mit, sagen wir, zwei Kindern, wie das so üblich ist, da verändern sich die Wohnformen und die Ansprüche derart, dass wenn die Kinder das Schulalter erreicht haben oder ins Berufsleben eintreten, da vergehen 15 Jahre, maximal 20 Jahre, und dann verändern sich schon wieder die Ansprüche der Wohnform. Und es ist eigentlich wichtig auch, dass man auch in jungen Jahren, wenn man eine Familie gründet und sich diese Familienform überlegt, dass man mit zwei Kindern groß werden möchte, auch sich schon bei der jetzigen Planung die Nachnutzung in allen allfälligen Grundrisshäusern überlegt, wie kann die Wohnform ausschauen, wenn mal die Kinder außer Haus sind, wie schaut es aus, kann ich mein Haus auch altengerecht?
Wollte ich gerade einbinden, was ist 40 Jahre später?
Kann ich mein Haus auch altengerecht herstellen, mit geringem oder nur geringem Aufwand? Welche Maßnahmen sind zu treffen, wenn ein Unfall passiert?
Barrierefrei.
Ja, das ist ein Schlagwort, das ich nicht unbedingt in den Mund nehmen möchte, aber es ist halt so, dass 3 Stufen in einer Wohnung eine Behinderung darstellen. Das soll man vorher wissen, wer damit leben möchte, der soll es wissen, aber es soll darauf hingewiesen werden. Das ist so der Zugang, den ich also vertrete, wenn ich jemanden berate, wie er sein Haus herstellen soll. Die wirtschaftlichste Form eines Wohnhauses, eines Grundrisses, ist natürlich ein quadratisches Rechteck, weil da habe ich auf möglichst kleinen Grundrissflächen den meisten Nutzen. Und die Außenwände, die Außenflächen, die Außenhülle des Hauses ist so am geringsten, sodass man auch nicht nur die Herstellungskosten bei einem Wohnhaus oder beim Haus im Auge behalten sollte, sondern auch die Betriebskosten. Und die Betriebskosten, kann ich jetzt so lapidar halt sagen, betragen 1 Euro pro Quadratmeter, wenn das Haus einigermaßen ordentlich errichtet und gebaut wurde. Wenn man es übermäßig dämmt und darauf mehr Rücksicht nimmt, kann man diesen Betrag bei einem Null-Energiehaus auf Null setzen. Aber man soll ungefähr bei einem gut gedämmten Haus mit 70 bis 80 Cent auskommen, nach dem heutigen Stand der Technik und den heutigen Möglichkeiten, die uns auch die Industrie mit den Baustoffen bietet. Ein schlecht gedämmtes Haus oder ein Haus mit einem nicht sehr entgegenkommenden Grundriss, also der halt ein bisschen eine andere Form hat, eine größere Form hat, der auf der anderen Seite aber mehr Komfort bietet, können diese Erhaltungs- oder Betriebskosten durchaus auf 2 Euro bis 2,50 Euro hinaufgehen. Das heißt, man muss wissen, dass ein 150 Quadratmeter Haus mir im Monat 150 bis 300 Euro an Betriebskosten ausmacht. Wenn ich auch ein bisschen die Reparatur- und Instandhaltungskosten damit berücksichtige, was ich.
Auf das wollte ich gerade zu sprechen
kommen. Sich so gehört. Ne?
Unser Partner, die Grave, hat sogar ein Sanierungsprogramm entwickelt mit uns zusammen, damit der Hausbauer, der Bewohner auch weiß, wenn er in 20, 30 Jahren ansteht zu einer Sanierung, dass er dann auch Geld vorgesorgt hat. Aus Ihrer Erfahrung heraus, in welchen Zeiträumen muss man rechnen, dass eine Sanierung bei einem gut gebauten Haus anstehen wird und mit welchen Kosten muss man da rechnen?
Es kommt darauf an, wie der Wohnungswerber sich selber dazu stellt, sage ich mal. Ne? Malerarbeiten, Anstreicherarbeiten sollten alle 5 bis 7 Jahre erfolgen. Eine Heizung nach dem heutigen Standard, die man als Niedrigtemperaturheizung auslegt, die hat eine Lebensdauer von 30 Jahren. Grundsätzlich sagt man, ein Haus ist ausgelegt auf eine Lebensdauer von 50 Jahren, wobei die Fenster zum Beispiel, die heutigen Fenster haben eine Lebensdauer 30 bis 40 Jahre, die Heizung ebenso 30 bis 40 Jahre. Ja, Beton wird überhaupt nicht kaputt und der Ziegel wird auch nicht. Aber es ändern sich in den nächsten Jahren, das in dieser Zeitraum von maximal 5 bis maximal 10 Jahren, da ändern sich in nächster Zukunft die Technologien am Bau derart, und wir haben heute noch gar keine Ahnung, wo diese Entwicklung hinführt. Es wird Heizungssysteme geben, von denen wir heute noch nicht wissen, wie es funktioniert. Es gibt Forschungsprojekte dazu, aber es wird sicher in 5-6 Jahren Heizungssysteme und auch technische Systeme geben, wenn man die elektrische Entwicklung anschaut, dass man vom Handy aus das ganze Haus also steuern kann, dass man die Jalousien steuern kann, die Lüftung steuern kann und so weiter. Und da ist es wichtig, dass man jetzt bei einem vernünftigen Entwurf vielleicht auch diesen Aspekt etwas im Auge behält, der dahin abzielt, dass ich auch nachträglich noch elektrische Maßnahmen, Einbauteile, Einbauten vornehmen kann, die vielleicht in ein paar Jahren, die heute schon am Markt sind, preislich noch nicht interessant sind, die in ein paar Jahren aber preislich interessant sind und mir helfen, auch wieder Geld zu sparen.
Diese Aspekte werden wir im Themenbereich über das smarte Haus heute noch besprechen. Ja, jetzt gehen wir aber von dieser Bauform einmal weg, die ja, wie ich es herausgehört habe, generationenübergreifend geplant wird. Wie schaut es aber jetzt aus in dieser Lebensdauer meiner Benutzung? Wie kann ich mit welchen Materialien, benennen wir es ruhig beim Namen, wirklich da geeignete Materialien wählen, dass ich das, Klammer auf, gesunde Bauen verwirklichen kann? Was können Sie aus Ihrer langen Erfahrung sagen, unabhängig jetzt von der Preissituation, was ist Ihr Lieblingsbaustoff, mit welchen Dämmstoffen würden Sie arbeiten? Und natürlich auch stellt sich die Frage, gerade beim roten Ziegel, ja, in welcher Form kann das alles verbaut werden? Welche Möglichkeiten gibt es da und welche sind aus Ihrer Sicht sinnvoll und für den Nutzer auch zuträglich?
Herr Kuckewitz, haben Sie schon einleitend gemeint, dass ich ein Vertreter des roten Ziegels sei? Ja, ich bekenne mich dazu, weil sonst wie unglaublich würde ich mal sagen, wenn dieser Baustoff oder dieser Baustoff oder dieser Baustoff. Es hat ja jeder Baustoff seine Berechtigung, aber ich bin halt überzeugt, dass der Ziegel nach wie vor, den es schon seit tausenden Jahren gibt, heute einen technischen Standard erreicht hat, der durchaus für die nächsten Generationen, ich betone es absichtlich, Generationen, tauglich ist. Es ist so, dass man also heute mit einem 50 cm dicken Ziegelmauerwerk für den Einfamilienhausbau das Optimale erreicht, das heute am Markt eigentlich angeboten wird. Aus wirtschaftlichen Gründen wird oft dieser Bauteil Ziegel, der 25 cm homogen stark ist, abgespeckt auf zum Beispiel 25 cm Beton oder Ziegel, und dann gibt es eben diese Wärmedämmmaßnahmen, diesen erhöhten Wärmeschutz, den man draußen drauf gibt, um geeignete Dämmmaßnahmen zu erreichen und die auch politisch und wirtschaftlich gefördert werden. Hier ist es aber etwas mit Vorsicht, diese ganze Thematik zu betrachten, weil man muss immer den ganzen Bauteil anschauen. Bei einem Ziegel hat man zum Beispiel die das ist ein homogenes Mauerwerk, da gibt es einen Temperaturverlauf im Ziegel, Innen- und Außentemperatur, der linear durchschlägt. In dem Augenblick, wo ich jetzt ein Dämmmaterial auf einem Mauerwerk draufgebe, ist egal, ob ich den Innen- und Außen draufgebe, der K-Wert oder U-Wert, bleibt immer dasselbe. Also allgemein bekannt, dass man die Dämmungen immer an der Außenseite der Wand anbringt. Und da gibt es dann verschiedene Dämmsysteme, wie die EBS-Systeme, die XPS-Systeme oder die Steinwolle, Kork oder Schaumglas. Das sind so diese Gruppen von Dämmsystemen, die am Markt also sind.
Die Holzweichfaserplatte, den Namen von der Kalkmineralschaumplatte, werden wir heute noch in anderen Vorträgen vorgestellt.
Das ist also eine Alternative noch dazu, aber in etwa vom System her sind diese Dämmsysteme am Markt. Meine Beratung geht immer kurz dorthin, dass ich also überzeugt bin, ein einheitliches und homogenes Mauerwerk oder einen homogenen Bauteil zu errichten und auf verschiedene Bauteilkonstruktionen im Wandaufbau. Wenn diese also angebracht sind, sind die sehr speziell und einzeln zu betrachten, weil es hier nicht nur auf den Dämmwert ankommt, sondern auch auf die Kondensatbildung, auf die Austrocknungszeiten dieser Bauteile und ob diese Austrocknungszeiten bauteilschädlich sind oder ob sie ob der Bauteil so konstruiert ist, dass sollte sich ein Bauteil ein Kondensat bilden, dass das auch über ein Jahr wieder austrocknen kann und der Bauteil nicht trocken ist.
Es hat ja nicht jeder einen Neubau, sondern auch viele kaufen sich oder kommen in den Genuss, in einen Altbau zu wohnen und wollen den sanieren. Dort gibt es verschiedenste Ansprüche, dort ist ein Vollmauerwerk, ein Mischmauerwerk, vieles mehr. Was können Sie uns für Empfehlungen geben, mit welchem Putzen, mit welchen Materialien sollte dort gearbeitet werden, um diesen Bestand nicht durch Sanierungsmaßnahmen zu schwächen, sondern wieder, so wie wir es gewohnt sind, diese 60-, 100-jährige Standzeit dieser Außenhülle eines Gebäudes zu erhalten und letztendlich zu erneuern. Was gibt es, auf was muss man da besonders achten?
Also Forschungsarbeiten an der Technischen Universität haben gezeigt, wenn ich einen alten Bauteil zu sanieren habe, dann soll ich mich an die alten Handwerkstraditionen erinnern und diesen Bauteil wieder so erneuern und herstellen, wie er vom Ursprung her gedacht war und wie er damals auch funktioniert hat. In dem Augenblick, wo ich mit unseren heutigen Möglichkeiten und Materialien diesen Bauteil verändere, habe ich sofort bautechnisch andere Eigenschaften. Ich schreibe diesem Bauteil dann vom Dämmwert andere Eigenschaften zu und vor allem auch von der Kondensatbildung, die also eigentlich nirgends in keiner Berechnung berücksichtigt wird, aber die also aus bautechnischen Gründen und aus der Bauphysik heraus ja ein Gesetz sind, ein Raumklima mit 30 Grad Raumtemperatur und 60% Luftfeuchtigkeit hat halt einmal ca. 30 bis 35 Gramm Wasser und ein Bauteil bei um die minus 10 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit hat nur 8 Gramm Wasser. Und diese Temperaturunterschiede und dieses Klima verhindert ja den Bauteil. Und im Bauteil tritt Feuchtigkeit auf. Und diese Feuchtigkeit ist ja nicht schädlich. Jeder sagt, ja, das ist ja los, das ist ja feucht. Feuchtigkeit muss nicht schädlich sein, mit dem gehen wir ja um, das ist mit dem Leben hier, und mit einer Luftfeuchtigkeit könnte ich da aber nicht sprechen, brauche ich wieder Wasser. Und es ist nur die Frage, ob diese Bauteilfeuchtigkeit, die da also im Bauteil dann drinnen ist, ob die schädlich ist oder nicht, und das ist die Frage zu lösen, trocknet mir dieser Bauteil über einen Jahreszyklus aus, oder bleibt mir Feuchtigkeit im Bauteil erhalten, der dann sich über Jahre aufschaukelt und dann halt den Bauteil bauphysikalisch zerstört.
Ich sehe schon, das ist ein weites Feld, da haben wir noch gar nicht von Dampfbremsen und Dampfsperren gesprochen, wir haben noch gar nicht vom diffusionsoffenen Bauwerk gesprochen, von den Vorzügen der Dampfeintrag und des Dampfaustrages. Ich sehe, wir brauchen Sie für viele, viele solche Beratungen. Ist es auch eine Möglichkeit, bei Ihnen Rat zu suchen? Gibt es das?
Ja, eigentlich ist das mein Beruf.
Also Sie stehen uns auch weiterhin für solche Fragen ja. zur Verfügung. Ja. Zum Abschluss möchte ich noch auf ein mir doch wichtiges Gebiet ansprechen, das ist die moderne Bauform der Flachdächer. Und wenn man heute vom Schlossberg herunter auf die Stadt Graz schaut, dann gibt es eine Kulturhauptstadt Graz aus dem Jahre 2003 und eine ausgezeichnete Stadt, weil es so schöne Stadtbilder gibt mit den Dächern. Wie stehen Sie als planender und ausführender Baumeister über Ihre Firmengruppe zu dieser neuen Methode des Alles wird flach und wenn schon flach, wie sollten diese Flachdächer aussehen?
Also grundsätzlich möchte ich mich nicht über die Form unterhalten, sondern über die technischen Möglichkeiten, die sonst ein Flachdach bietet oder ein Steildach. Ich kann an jeden von den Zuhörern hier die Angst vor einem Flachdach nehmen, weil zum Beispiel das Landeskrankenhaus steht schon 200 Jahre dort, wo es jetzt steht. Und man hat schon vor 200 Jahren Flachdächer konstruiert, die heute noch dicht sind. Inzwischen hat sich natürlich die...
Eine Ausnahme besteht.
Ja, ich möchte einmal die... Jeder sagt Flachdach, oh Gott, das ist einmal undicht. Also das hat es gegeben in der Zeit, wo also die Industrie noch nicht so weit war und noch nicht jene Baustoffe auf den Markt bringen konnte, die es heute halt eben gibt und die auch tauglich sind, dass sie mindestens 50 bis 100 Jahre auch bei entsprechend sorgfältiger Verarbeitung natürlich dicht sind und auch das Haus für die nächste Generation schützen. So viel mal der Zugang. Interessant ist es, wenn man also Flachdächer abdeckt, dass also nicht zum Beispiel, wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn du nur Plane hinlegst, dann können zum Beispiel die Viecher, die Krähen, die also da jetzt da irgendeine Nuss oder was aufknacken, und das am Flachdach passiert, decken die mit dem spitzen Schnabel die Dachhaut durch. Also solche Erlebnisse hat es halt schon gegeben. Das heißt, es ist sinnvoll, diese Folie, diese Schutz, diese dichte Folie auch entsprechend zu schützen. Und da gibt es also diese Möglichkeit der begrünten Dächer, die in Graz eben sehr angesprochen werden. Man verändert auch das Klima im Wohnhaus. Man hat also eine feuchtigkeitssperrende Schicht. Die Tragschicht kann eben Beton oder Holz oder was immer sein. Und darauf gibt es dann eben diesen Gründachaufbau, der also in verschiedener Art und Weise durchgeführt werden kann.
Baumeister, der Diplom-Ingenieur, ich könnte noch stundenlang in eine Frage-Antwort-Spiel mit Ihnen gehen, aber ihr wird von der Regie gewunken, diese unsere Zeit.
Genau das muss ich leider verhindern, die stundenlange Antwort. Vielen Dank, Baumeister, Diplom-Ingenieur Josef Bartl, Karl Kukowitz, baubiologie.management. Ja, das ist mir nicht so drohend nach vorkommt, dann heißt es immer, wir werden in der Zeit schon ein bisschen knapp. Vielen Dank, herzlich willkommen noch einmal auf der Häuselbaumesse 2019. Wenn Experten einmal am Ort sind, dann gibt es kein Halten mehr, aber das ist gut, wir wollen ja möglichst viele Fragen hier beantworten. Schön, dass Sie hier dabei sind, hoffentlich nicht ganz so verkühlt, wie ich es heute leider bin, aber dieser Tag, der im Zeichen der Baubiologie auf der Häuselbaumesse 2019 steht, will ja möglichst viele Fragen beantworten. Ich lege Ihnen ans Herz, nehmen Sie diese Übersicht mit. Auf Ihren Sesseln liegt auch dieses kleine Heftel auf. Da ist alles drinnen, was heute noch passiert, hier bei diesem Schwerpunkttag im Saal 2. Ja, heute steht der ganze Tag noch im Zeichen der Baubiologie. Der nächste Vortrag ist schon am Start. Ich darf Sie einladen, auch sich zu informieren. Gleich gegenüber hier sind viele Firmen vor Ort, die Ihnen Fragen beantworten, die Baustoffe mithaben, die Ihnen auch das eine oder andere gleich vor Ort zeigen können. Und Karl Kukowitz und Helmut Kolaretsch von baubiologie.management sind den ganzen Tag vor Ort. Der Helmut kommt gerade zu mir und er ist ein Experte, was das Vernetzen betrifft. Und hat viele dieser Experten zusammengeführt.